Der Rasenfunk Kurzpass. Unglaublich aber wahr, England hat ein Elfmeterschießen gewonnen bei einer WM und steht so im Viertelfinale. Wenn das möglich ist, ja, dann kann jetzt auch Russland Weltmeister werden. Das besprechen wir jetzt alles mit Marina Schweizer vom Deutschlandfunk. Marina, sei mir sehr gegrüßt. Hi.
Hi, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, da liegen doch historische Spiele hinter uns. Vor allem dieses Schweden gegen Schweiz-Spiel. Davon werden wir noch unseren Enkelinnen und Enkeln erzählen.
Oh ja, oh ja. Ich habe wirklich jedes Detail im Kopf. Das war so aufregend.
Ja, ich würde mit dir auch gerne nochmal durchgehen. Die flachen Bälle nach vorne, die flachen Bälle zur Seite.
Es war ein bisschen. Nicht so viele.
Naja, bei Schweden schon, aber es war ein bisschen zäh, dieses 1:0 von Schweden gegen Schweiz. Wie hat dir das Spiel denn gefallen?
Gar nicht besonders gut. Also ich habe es wirklich sehr konzentriert geguckt, natürlich konzentrierter wahrscheinlich als sonst, weil ich ja wusste, dass wir heute drüber sprechen. Und oh, das hat meiner Laune nicht so gefallen. Also es ist einfach nicht schön, bei so einer WM so eine Defensivschlacht zu sehen. Also ich fand ja teilweise die Schweiz dann eigentlich in den Ansätzen noch kreativer.
Mhm, ja.
Immerhin ab und zu mal den Ball schnell gemacht und es versucht, ja. Aber es ist einfach nervig, wenn die Bälle, also gerade in der ersten Halbzeit, so viel verloren gehen. Und also da ist teilweise überhaupt kein Spiel zustande gekommen und das ist einfach nicht schön zu gucken.
Ja, und ich glaube, das lag auch daran, dass Schweden hat das gemacht, was es immer macht. Sehr, sehr gut verteidigen, in Umschaltsituationen schnell nach vorne spielen und dann hoffen, dass irgendwie vorne einer reinfällt. Und die Schweiz hat aber auch nur das gemacht, was man immer von der Schweiz erwartet. Also ich weiß gar nicht, wie viele Halbfeldflanken von Serdar Shaqiri man gesehen hat. Und die werden nur dann gefährlich, wenn die perfekt getimed sind oder sie durchrutschen und aus lange Eck gehen. Aber davon hat er bestimmt 10 geschlagen in der ersten Halbzeit. Da dachte ich mir zwischendurch auch, Mensch, wenn ich einmal zum Schein rechts an deinem Spieler vorbeigehen, dann können sie sich nicht so drauf einstellen, das würde es ein bisschen einfacher machen. Und Flanken auf die Innenverteidiger Granqvist und Lindelöf fand ich auch ein bisschen, also ja, haben die Deutschen auch eine Weile so probiert, haben wir erlebt, wie gut das funktioniert. Also ein bisschen einfallslos.
Ja, total. Also das lag aber, ich glaube, auch generell dran, also gerade was die Flanken anging für das gesamte Spiel, also fand ich halt auch Rodriguez total unauffällig. Und dann stirbt das ganze Spiel so ein bisschen. Also da kommt halt einfach nichts durch.
Ja, man hat auch gemerkt, dass Lichtsteiner gefehlt hat. Also lang auf der Seite noch ein, die Abstimmung mit Shaqiri hat einfach ein bisschen schlechter funktioniert. Lichtsteiner hat dann auch häufiger überlaufen und dann gab es eben mal den Ball an die Grundlinie. Und wer mir in der Partie auf Schweizer Seite nicht so gefallen hat, war Jamie Ailey. Der hätte auf der Zehnerposition, der hatte es da schwer gegen Ekdal und Svensson, aber so richtig viele Aktionen hat man von ihm nicht gesehen.
Nee, es gab halt diese eine Situation da am Ende der ersten Halbzeit, als es diesen Zickzack-Doppelpass gab
mit Zuber. Ja, genau, mit Zuber.
Das war wirklich schön, fand ich. Das war so ein Spielzug, wie man ihn sich halt wünscht, der auch nicht nur über außen geht, sondern das war ja relativ zentral vorm Tor, ne?
Ja.
Ich fand das, ja, das kitzelt einen dann eigentlich immer so, weil man denkt, ja genau, das ist das, was man sehen möchte, auch in der K.O.-Phase. Eine hungrige Mannschaft, die da irgendwie wirklich versucht, mit Doppelpässen, mit schnellen Bällen irgendwie nach vorne zu gehen. Aber ja,
der
da hört man
ja
jetzt auch schon
drüber.
So ein bisschen, wie desillusioniert ich bin bisher über diese WM. Und ich meine, in der Gruppenphase kann man das alles immer noch entschuldigen, dass es halt einfach darum geht, dass man weiterkommt. Aber wenn dann die K.O.-Phase anfängt und das so fahrig auch ist und so unpräzise und dann halt auch so defensiv geprägt, dann ist es einfach für den Zuschauer und die Zuschauerin vor allem nicht gut.
Ja, wie sage ich dir das jetzt? In der Regel werden Weltmeisterschaften immer defensiver zum Finale
hin. Ja, ich weiß. Ja, ich erinnere mich auch dran. Also gerade auch noch in Brasilien. Ich habe so manches Gespräch noch im Kopf, das ich damals geführt habe. Ich meine, wir machen das ja auch immer dann so bei uns im Sender, so Zwischenbilanzen. Und ich habe das Gefühl, klar, diese Gespräche, die haben wir damals auch schon geführt. Und Bilanzen, das ist halt irgendwie desillusionierend ist für den Zuschauer. Ich meine, die Italiener sind nicht umsonst, jetzt vielleicht nicht diesmal, aber sonst bei den letzten Großveranstaltungen ja dann auch oder generell natürlich immer mit ihrem Catenaccio weitergekommen.
Ja, und man kriegt aber auch einen ganz guten Eindruck davon, wie es passieren konnte, dass Schweden Italien in den Playoff-Spielen ausgeschaltet hat. Also da war auch noch Glück mit dabei, vor allem im Rückspiel dann. Da hatte Italien schon die Mehrzahl an Torchancen. Aber das ist eben einfach eine höchst disziplinierte Mannschaft, die da ihr 4-4-2 gnadenlos durchzieht. Und vielleicht reicht es auch einfach bei einer Weltmeisterschaft schon, wenn man ein Konzept durchzieht.
Ja, man muss sich aber halt, ja klar, wahrscheinlich, es ist halt schwer, da vorne irgendwie selbst mit Kreativität anzukommen. Ich finde es schon auch sehr mutig, dass man auf so Glück setzt. Bisher hat das dann funktioniert, sei das jetzt über Standardsituationen oder ja, dann so ein Glück wie jetzt auch in diesem Spiel. Also ich meine, der Schuss von Forsberg, der dann am Ende zum Tor geführt hat, war eigentlich kein guter Schuss.
Ja,
Und
das
das
stimmt.
klar, also da muss man einfach sagen, da hat die Defensive bei der Schweiz echt geschlafen, dass er da so freistehend zum Schuss kommt. Aber das war einfach Glück, dass dieser Ball da dann noch an die Hacke ging und abgefälscht wurde. Und das hat ihn dann unhaltbar gemacht. Also ich fand da jetzt ehrlich gesagt, das war auf Glück gesetzt im Prinzip, diese ganze Offensive. Oder sie sind dann halt einfach viel zu unpräzise. Also ich weiß gar nicht, wie viel mangelndes Vermögen dann da aber auch in der Offensive so dabei ist. Also wie viel kalkuliert das praktisch ist
Ja.
und wie viel mangelndes Vermögen.
Ja, gut, also Toivonen und Berg, sie haben ihre Momente auch schon bei dieser Weltmeisterschaft gehabt, aber
Aber
sicherlich,
nicht in dem Spiel.
genau, und sicherlich auch nicht die absoluten Top-Stürmer. Ich meine, es steht und fällt mit Emil Forsberg nach vorne und mit den Pässen von Albin Ekdal. Der zeigt auch nochmal deutlich, was er beim HSV vielleicht hätte zeigen können, wenn er A nicht so viel verletzt gewesen wäre und B der Spielstil vom HSV ihm auch noch ein bisschen mehr entgegengekommen wäre. Aber an denen hängt es halt, also vor allem an Forsberg offensiv. Und dann kann es auch schon mal klappen. Standardsituationen sind da noch ein wichtiges Thema. Ich weiß gar nicht. Ich meine, es ist ja auch völlig legitim, dass man sich auf seine Stärken besinnt. Es zeigt halt nur gerade noch deutlicher als bei der WM 2014 und vielleicht ähnlich deutlich wie bei der EM 2016, dass wir halt gerade an so einer Stelle des Fußballs sind, an dem viele Mannschaften sehr gut verteidigen können und nur noch ganz, ganz wenige Mannschaften es schaffen, massive Verteidigungen auseinanderzuspielen.
Ja, total. Und da sind wir ja dann auch schon beim Thema, wenn wir uns diese ganzen Achtelfinalisten angucken und auch diese überraschenden Entscheidungen, ne? Und wenn wir auch noch mal an die deutsche Mannschaft denken, die sich so schwer getan hat, die ja eigentlich offensiv normalerweise sich nicht verstecken muss. Aber das ist, ja, also ich würde fast so weit gehen, um zu sagen, das macht wirklich die Attraktivität des Fußballs leider kaputt, weil es keine attraktiven Spiele sind. Mit Zungenschnalzern. Also ich kann die attraktiven Spiele wirklich an einer Hand und ich brauche nicht alle Finger abzählen. Und ja.
Ja, das stimmt. Und ich meine, bei so einer Weltmeisterschaft kommt halt dann der Thrill mit dazu, dass es halt hier ein Achtelfinale ist und wer kommt weiter und die Stimmung im Stadion ist toll. Aber dieselben Spiele erleben wir ja in der Bundesliga auch zigfach und da fehlt dann genau dieser Thrill und da fällt einem dann auf, huch, Fußball. Dafür, dass du Volkssport Nummer 1 bist in Deutschland, bist du aber manchmal ganz schön schlecht anzugucken. Das muss man mal so sagen. Naja.
Fällt immer auf, wenn man mal zwischendrin so eine Handball-WM oder so anguckt, sage ich jetzt natürlich als einer, die sich ein bisschen mehr mit Handball auch beschäftigt.
Ja, Handball natürlich dann eine ganz andere Sportart. Da würden mir auch noch so ein paar andere einfallen. Aber jetzt sind wir ja hier bei der Fußballweltmeisterschaft. Ich würde sagen, wir legen einfach den Mantel des Schweigens über dieses Schweden gegen Schweiz Spiel und widmen uns dem wesentlich aufregenderen Spiel, nämlich England gegen Kolumbien. Ein 1:1 in der regulären Spielzeit mit einem Ausgleichstreffer in allerletzter Minute. Was fällt dir denn zu dem Spiel ein? Wie hat dir das gefallen?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich am Anfang angetan war, vor allem nach dieser Defensivschlacht da vom Nachmittag, dass man wirklich das Gefühl hatte, dass zumindest England ein anderes Konzept erstmal hatte, ja, und die jetzt nicht nur logischerweise natürlich, sie haben ja auch das Vermögen, nicht nur da irgendwie auf Sicherheit gespielt haben, sondern die wollten, glaube ich, wirklich früh in Führung gehen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Ich fand, Kolumbien hat das wirklich sehr gut gemacht in der Defensive. Die haben sich da sehr gut auch auf diese Kopfballstärke eingestellt. Also erstmal fand ich es gut, wenn ich das jetzt mal so wirklich aus der übergeordneten Perspektive nacherzähle, dann finde ich, hat das Spiel am Anfang mehr versprochen, als es dann irgendwie wurde. Irgendwann zwischendrin so fahrig und wirklich auch einige Schiedsrichtermomente, bei denen man nicht so recht wusste, was das eigentlich jetzt für das Spiel bedeuten soll und was dieser Schiedsrichter eigentlich will. Und ja, dann hinten raus. Ich meine, das hat natürlich alles wettgemacht, dieses Elfmeterschießen. Man wünscht sich das ja eigentlich nicht, aber in dem Fall war es natürlich schon irgendwie so ein Sahnehäubchen.
Absolut, vor allem wenn man emotional nicht beteiligt ist, glaube ich. Ja, der Schiedsrichter hatte irgendwie eine komische Linie, sehr viele gelbe Karten, hat sich recht viel auf der Nase rumtanzen lassen. Andererseits, also Steffen Simon hat während der Übertragung gesagt, das sei wohl die schlechteste Schiedsrichterleistung bei dieser Weltmeisterschaft und das täte ihm leid für die Mannschaften. Und das fand ich wiederum nicht richtig, denn vor allem Kolumbien hat ja wesentlich daran gearbeitet, dass es dem Schiedsrichter so schwer wurde. Ich fand, Kolumbien hat von der Art und Weise, wie man mit dem Schiedsrichter umgegangen ist, eher so ein Negativexempel statuiert in dem Spiel.
Ja, total. Also es war ja auch, es gab ja diese Reaktionen. Dann, ich meine, das war ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, das war so um die 40. Minute, nee, das war so um die 60. Minute. Jetzt musste ich noch mal kurz in meine Aufschriebe gucken, als plötzlich so ganz viele gelbe Karten verteilt
Ja,
wurden.
genau.
Und ja, man hat einfach, also erst hat man gesehen, dass er das Gegenteil erzielt, ne, dass einfach wirklich viel, noch viel mehr Unruhe reinbringt und dass die alle viel, viel aufgeheizter werden. Also vor allem die Kolumbianer, weil die einfach ja erstmal die meisten gelben Karten gegen sich gesehen haben. Und dann glaube ich aber schon, als sich das dann wieder so ein bisschen beruhigt hat, körperlich hätte ich jetzt eigentlich da so die Engländer gesehen, dass die das irgendwie körperlich besser entscheiden können. Aber hinten raus war es ja tatsächlich so, dass Kolumbien irgendwie dann oben auf war
Ja,
und irgendwie mehr versucht hat. Und ich glaube, die haben da irgendwie Profit draus gezogen.
Es kann sein, also zumindest diese Aufgeregtheit dann in der Schlussphase, die dann auch zu diesem sensationellen Ausgleich geführt hat. Also sensationell daran fand ich vor allem erstmal den Schuss von Uribe aus
Ja.
über 30 Metern. Dann hält den Pickford auch noch super und dass dann aus der Ecke daraus dann auch noch direkt der Ausgleich geköpft wird durch einen der besten Spieler bei dieser WM überhaupt, Jeremina, unglaublicher Spieler, spielt allerdings schon beim FC Barcelona, also macht euch keine Hoffnung, dass der zu eurem Verein wechselt, liebe Hörerinnen und Hörer. Den hat man schon entdeckt auf dem Weltfußballmarkt. Aber ich hatte den Eindruck, diese Hektik, die hat dann am Ende eher England geschadet, denn irgendwann wussten die nicht mehr so wirklich, was sie mit dem Ball anfangen sollen, was sehr, sehr kontrolliert war in der ersten Halbzeit, allen Widerständen zu trotz, fand ich dann vor allem gegen Ende der zweiten Halbzeit sehr unstrukturiert und ein bisschen hatte ich auch den Eindruck vom Zuschauen, dass da auch die Physis ein bisschen nachgelassen hat, also dass sie irgendwie auch
Ja,
ganz schön platt waren.
das war erstaunlich. Ja, das hatte ich eigentlich so nicht gedacht. Also ich fand das gerade, was du sagst, also ich kann das noch mal so unterstreichen. Ich hatte mir das wirklich fett angemarkert in der 81., als der Walker den Ball verliert und dann der Cuadrado den Ball bekommt und so fast freistehend drüber
Ja.
schießt. Das war für mich so ein Ding da. Ja, da hat man richtig gemerkt, wie die Kolumbianer auch noch richtig gut umschalten können. Auch das Selbstbewusstsein von Uribe da. Ich meine, dieser Schuss vor dem Tor, ne, von dem du auch gerade gesprochen hast, der kam ja praktisch von der Mittellinie. Also, der war wirklich aus einer richtig großen Distanz. Und dieses Selbstbewusstsein so zu haben, und es war ja auch echt ein gefährlicher Schuss, also der hat den wahnsinnig gut getroffen. Das hat mir einfach zwei Dinge gezeigt. Zum einen, dass also Physis und das andere ist einfach auch so ein bisschen diese Haltung hinten raus. Ich meine, klar, die waren unter Zugzwang, die mussten was machen, aber das hätte ich jetzt irgendwie von den Engländern nicht erwartet, dass die da so hinterher gehen.
Ja, das stimmt. Ich meine, wenn der Schuss von Uribe drüber geht, dann sagen wir nicht Selbstbewusstsein, sondern Verzweiflung. Aber so sagen wir dann, er trifft aus über 30 Metern gezielter als aus 11 Metern, wo er dann ja die Unterkante der Latte nur erwischt hat. Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was man mit diesem Spiel machen soll, auf beide Mannschaften hinbezogen. Bei Kolumbien ist der große Was-wäre-wenn-Faktor James Rodriguez gewesen, der eben einfach nicht mitspielen durfte und man
Ja.
hatte schon an vielen Stellen das Gefühl, Mensch, wenn jetzt ein James da mal auch seinen Fuß mit dabei haben dürfte im Angriff, dann wäre das alles noch ein bisschen ruhiger und strukturierter und die Bälle würden nicht wieder so schnell bei England landen, so wie es vor allem in der ersten Halbzeit war. Und bei England hat mir ganz viel sehr gut gefallen. Also ich bin total verliebt in deren 3-1-4-2. Das ist, glaube ich, nicht gegen jede Mannschaft das Richtige, aber die Art und Weise, wie England das spielt, ist so schlau. Ich glaube, dass du die vier Männer hinten drin, die viele Mannschaften gegen den Ball haben, gar nicht brauchst. Dann bei England ist es ja dann eine Fünferkette. Im Aufbau können sie aber viel besser nach vorne verschieben. Also mir hat es total gut gefallen, ja, wie England positioniert war und auch mit welcher Ruhe die das gespielt haben. Es haben halt so ein bisschen die Impulse gefehlt. Also ja. Lingard, auch Ali hatten viel zu tun mit ihren Gegenspielern und konnten deswegen das, was sie so in den Spielen davor gezeigt haben, nicht so wirklich gut einsetzen. Also Trippier und Rose, die Außen, die gehen halt immer vor und die musst du irgendwie versorgen mit Bällen und da gab es dann einfach zu weniger, beziehungsweise Young ja vor allem, Rose wurde ja dann eingesetzt. Ja,
also bei England muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil ich jetzt auch echt ein paar negative Sachen gesagt habe, ich finde, was da einfach toll ist, also das haben sie ja auch schon bewiesen, so mit den Standards, aber gerade auch die Freistöße, wo man wirklich merkt, dass die sind wahnsinnig platziert, da ist wirklich immer wo ein Kopf und wenn da ein Kopf ist und der Ball dann vielleicht nicht immer reingeht durch einen Kopfball, sind es immer brandgefährliche Situationen. Absolut. Ja, und das ist was, finde ich, das muss man auch mal sagen, das ist bei dieser Weltmeisterschaft jetzt bisher normalerweise nicht so. Also da ist meistens schon mal gar kein Kopf, so dass der Freistoß ist einfach nicht richtig präzise platziert und ja, also das muss man wirklich sagen.
Absolut. Also man sieht sehr gut, woran Gareth Southgate gearbeitet hat mit England, sehr, sehr intensiv, vor allem Standardsituationen und zum Elfmeterschießen kommen wir gleich noch. Aber vor dem Elfmeterschießen gab es noch eine Verlängerung, in der ich in der ersten Halbzeit der Verlängerung das Gefühl hatte, jetzt macht das Kolumbien. Da waren die richtig oben auf. Und ich konnte es mir auch nicht so ganz erklären, warum England dem nicht den Stecker ziehen konnte. Also weder durch Fouls noch durch einfach mal längere Ballbesitzphasen. Das ist das, was ihnen vielleicht noch fehlt, dass sie keinen Spieler haben, dem du den Ball geben kannst und weißt, okay, jetzt können wir alle mal ein bisschen durchschnaufen, so ein bisschen Lampard oder Steven Gerrard mäßig. Der hält jetzt den Ball erstmal.
Ja, oder auch so ein Momentum kreieren kann und die dann auch so anpeitschen kann, so eine Lust anpeitschen. Ja, das hatte man bei den Kolumbianern ja wirklich das Gefühl, dass die wahnsinnig intensiv gespielt haben. Mich wundert das auch übrigens, dass es da keinen Platzverweis mehr gab, weil die Intensität da am Ende war schon krass und die waren ja das auch stimmt. Fast alle vorbelastet. Ja, tatsächlich. Also das war ja auch nochmal so eine Wellenbewegung an sich, diese Verlängerung, weil die Engländer dann irgendwann gegen später dann ja auch wieder die Oberhand gewonnen haben, aber also gerade wie die Kolumbianer reingegangen sind, hatte ich das Gefühl, da sind vielleicht mehr Individuen, die diese Mannschaft so antreiben und anpeitschen. Die wollten das natürlich auch, die haben natürlich auch gemerkt, ne, die hatten das Momentum dann zuletzt mit dem Gegentor, also mit ihrem Tor.
Klar. Ja, und eine seltene Situation, das hat man, glaube ich, bei Weltmeisterschaften, also zumindest lange nicht mehr erlebt, dass die englischen Fans in der Minderheit sind im Stadion. Hängt natürlich mit den Gegebenheiten in Russland zusammen und dass es da auch durchaus einige Meinungsverschiedenheiten gab. England wollte die WM ja auch haben, aber das Stadion klar in Hand der kolumbianischen Fans und das erlebt man als englischer Nationalspieler ja auch gar nicht so häufig.
Ja, also ich glaube, ne, bei den englischen Fans hat ja dann auch noch diese Skripal-Affäre und dieser politische Boykott reingespielt. Ich habe zwischendrin sie mal die Hymne singen hören, aber ansonsten, das hat man schon gemerkt, da waren die kolumbianischen Fans, die ja auch schon in aller Munde waren, weil sie einfach so präsent sind in Russland.
Ja, absolut.
Waren auf jeden Fall die lauteren.
So, und jetzt kommt das schier Unglaubliche, Marina. Wir gehen, nachdem noch Dyer völlig frei eine Ecke drüber köpft, da dachte ich mir noch so, oh je, das war jetzt eure Chance, hier den Deckel drauf zu machen. Sollte das Elfmeterschießen verloren werden, dachte ich mir, dann würden alle über diese Szene nochmal sprechen. Aber jetzt beginnt das Elfmeterschießen und, was soll man sagen, obwohl Henderson, der Engländer, der Erste ist, der verschießt, schaffen es tatsächlich die Engländer noch, das zu drehen und stehen zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft seit 20 Jahren nach einem Elfmeterschießen in der nächsten Runde.
Ja, und was mich da wirklich fasziniert hat, war das Selbstbewusstsein, die Art der Schüsse, ja. Das war wenig taktieren, sondern das war einfach wirklich voll drauf, platziert, voll drauf. Die ersten, auch von Kolumbien muss man sagen, unhaltbar geschossen.
Ja, wunderbar.
Und dann dieser Schuss, den Pickford gehalten hat von Bakker, das war ja wieder so ein mittiger Schuss. Das fand ich bezeichnend, weil ich das jetzt bei dieser WM wirklich viel beobachtet habe, auch wie einige Torhüter diese mittigen Schüsse noch irgendwie, sie müssen ja in irgendeine Richtung fallen und wie sie sich darauf aber jetzt wirklich auch eingestellt haben, dass das jetzt inzwischen so die Richtung der Wahl ist, dass sie sich so lang machen und auch wirklich noch mit den Füßen. Ich glaube, bei Schmeichel war das mal,
Genau.
da wurde das so deutlich, dass der war da richtig, ja, darauf vorbereitet, dass er in alle Richtungen eigentlich den Ball abwehrt. Und da bei dem Bakker-Schuss, da ist ja Pickford gar nicht so weit nach außen gefallen, sondern der hat den tatsächlich auch so in der Mitte vermutet. Ja, und aber das haben sie halt wahrscheinlich auch geübt und diesen Trend damit einberechnet.
Ja, total gut. Bei Schmeichel hast du das richtig gesehen. Der hatte eine Körperspannung bis in die Zehenspitzen. Also ich hatte noch bei Twitter geschrieben, er fällt wie eine Bahnschranke und in dem Fall ist es perfekt, weil du hättest ihn, egal an welcher Körperstelle du ihm einen Puff gegeben hättest, du hättest auf etwas Hartes gestoßen. Also weil der war einfach bis in die letzte Spitze gespannt, eben aus dem Bewusstsein heraus, wenn der in die Mitte schießt, dann schießt er mir vielleicht an den Fuß und dann geht der Ball wieder raus. Und so war das ja bei dem Gehaltenen auch. Bisschen Mitleid hatte ich mit Uribe, der hat eigentlich versucht, einen sehr schönen Strafstoß zu schießen. Der hätte natürlich, wenn der in den Winkel geht,
Ja,
sagen wir alle, boah, das ist
total.
natürlich also auch psychologisch für England sehr, sehr bitter. Aber so dann kam direkt nach dem Gehaltenen von Ospina, kam direkt der Verschossene von Kolumbien und dann hat Trippier dann rechts oben in den Winkel geschossen. Das fand ich
Und
ganz
das
nett, der hat
auch
es einfach gemacht.
stark.
Ja, mega
Ja.
stark. Also es war ein richtig, richtig tolles Elfmeterschießen. Ausgerechnet der letzte dann, an dem Ospina noch dran ist, von daher war der knappeste neben dem Gehaltenen. Aber gut, dann hatte halt England auch mal das Glück, was es sich sicherlich auch verdient hat.
Das war auch der einzige Schuss, der eher so locker geschossen war, ne? Also dieser Dyer-Schuss. Ja, da war tatsächlich ein bisschen Glück dabei, denke ich.
Aber was ist jetzt noch möglich für England, wenn man sogar schon die Elfmeterschießen gewinnt?
Ich glaube sehr viel.
Schon,
Ich habe
ne?
leider vergessen, wie ich getippt habe. Ich glaube, ich habe vielleicht die Engländer mal im Halbfinale verortet. Ich glaube, da würde ich jetzt erstmal dabei bleiben.
Gegen Schweden jetzt dann das nächste Spiel.
Ja, das wird natürlich einfach wieder schwer, da durch die Defensive zu kommen. Aber ich würde jetzt mal sagen, das Spiel geht nicht ins Elfmeterschießen, sondern das kann England irgendwie vorher entscheiden.
Ja, also es wird auf jeden Fall spannend und der zweite Tabellenplatz in der Gruppe mit Belgien könnte sich jetzt doch auszahlen. Jetzt dann eben Schweden als nächster Gegner und dann spielt man gegen den Sieger aus Russland und Kroatien. Das heißt, England könnte jetzt wirklich weit gehen. Gestern hatte ich ja das Gefühl, was fast schon sich wie eine sichere Bestimmtheit angeführt hat. Ich dachte mir, okay, England wird im Elfmeterschießen Weltmeister. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das hatte ich so sicher im Kopf und dann eigentlich auch egal, gegen wen man spielt. Mal gucken, ist noch ein bisschen weit vorgegriffen, aber irgendwie ja auch schön, dass diese WM, sie hat schon ein paar besondere Geschichten hervorgebracht. Einige, die einigen Deutschland-Fans sicherlich wehtut, nämlich dass mal wieder der Weltmeister in der Vorrunde rausgeht und zum ersten Mal auch Deutschland, aber eben auch so ein paar Positivgeschichten, wie eben England zum Beispiel.
Ja, total. Also, ich glaube, ich würde auch noch so ein bisschen auf Kroatien trotzdem setzen, obwohl die ja wirklich im letzten Spiel nicht besonders reüssiert haben.
Ja.
Also zumindest mich enttäuscht hatten, weil ich vor allem auch Rebic so wahnsinnig gut finde. Der ist einfach überall auf dem Platz und ist einfach so ein Kämpferherz. Und da hatte ich mehr erwartet. Aber wenn die das wieder so abrufen können, wie sie es schon gezeigt haben, dann gebe ich denen auch noch eine Chance aufs Finale.
Ja, okay, das stimmt schon. Ach, es wird einfach nicht langweilig, auch wenn wir jetzt zwei spielfreie Tage vor uns haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Freitag geht's dann weiter, aber dann gleich so richtig mit Uruguay gegen Frankreich und Brasilien gegen Belgien. Das ist das Wunderbare an einer WM. Ja, Marina, ich danke dir sehr, dass du Zeit für den Rasenfunk hattest und dass du besonders genau die Spiele gestern geguckt hast, was nicht immer einfach war.
Ja. das stimmt allerdings. Ja, hat mir Spaß gemacht. Trotzdem.
Das freut mich sehr. @SwissMari heißt du auf Twitter, da kann man dir folgen. Das würde ich jeder Hörerin und jedem Hörer sehr ans Herz legen. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns morgen schon wieder. Natürlich geht's weiter mit den täglichen Kurzpässen. Ihr könnt gespannt sein, was ich mir da ausgedacht habe für morgen. Ihr könnt uns weiter unterstützen unter rasenfunk.de/unterstützen. Und dann vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nehmt den spielfreien Tag nicht so hart, kümmert euch mal um eure Angehörigen, die haben es auch verdient. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und habt eine gute Zeit. Ciao.